Tag zu einem neuen Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich einen sehr kritischen Geist hier eingeladen habe und der auch sofort zugesagt hat. Jemand, der zu verschiedensten Themen eine Meinung hat und auch was sagen kann. Und ich hoffe mir sehr viel von diesem Gespräch heute. Erich Flügge ist bei mir. Viele Kölner kennen ihn. Er ist aber gar kein Kölner, hat er mir gesagt.
Na, schon so ein bisschen mittlerweile, aber ganz Kölner kann man ja nicht werden, wenn man zugezogen ist.
Das habe ich mal
irgendwann gelernt. Ja. Wir sind Emis, ja. Das finde ich übrigens sehr schön an Köln, dass es völlig egal ist, ob du in Bergisch Gladbach geboren wurdest und 6 Minuten später von deinen Eltern nach Köln gebracht wurdest oder gestern aus Swasiland zugewandert bist, alles Emi. Und ich bin eben vor 12,5 Jahren hierher gekommen, fast 13 Jahren, aus Baden-Württemberg und ich gebe zu, es war ein Kulturschock.
Fast genauso lange kennen wir uns schon. Vielleicht sagst du am Anfang ein bisschen was du alles machst. Also ich kann das gar nicht aufzählen, weil wir haben uns in diesen Jahren immer wieder getroffen. Wir haben auch uns ausgetauscht, haben einiges zusammen gemacht. Aber du bist ja auf so vielen Feldern unterwegs. Und sag mal ein bisschen so, was deine Schwerpunkte im Moment sind.
Wenn ich sagen könnte, was ich mache, dann wäre, glaube ich, mein Leben unspannend. Also ich weiß es gar nicht. Ich mache immer alles, worauf ich gerade Lust habe und was ich spannend finde. Das ist, glaube ich, so eine zentrale Eigenschaft von mir. Ich mache Dinge, die ich spannend finde. Und das sorgt sehr häufig dafür, dass die Leute nicht kapieren, was meine Kombination ist. Ich zähle mal ein paar Sachen auf und beim Besten will ich ja wahrscheinlich alles Mögliche vergessen. Was ich zum Beispiel neulich gemacht habe und wo ich wirklich ein paar Tage nachgedacht habe, ob ich das zusage, weil ich überhaupt keine Beziehung zum Fußball habe. Also es war nie mein Sport, es war nie mein Interesse. Aber ich hatte die Frage bekommen, ob ich die große Mitgliederversammlung eines Fußball-Bundesligisten moderieren möchte. Und nicht nur moderieren, sondern auch wirklich inhaltlich mit denen vorbereiten. Und ich dachte so, ich muss erst mal googeln, wo die eigentlich in der Tabelle stehen und so. Und habe mich dann darauf eingelassen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Willst du uns auch sagen, welcher Verein das war?
Das war der VfL Bochum. Und das Schöne ist, dass ich auch sehr, sehr viel positives Feedback von den Fans bekommen habe, von den Mitgliedern, von den Leuten, die da in der Halle saßen und gesagt haben, so, wir haben uns sehr verstanden gefühlt von deiner Moderation. Also offensichtlich, ich moderiere gerne. Ich interagiere sehr, sehr gerne mit Menschen, mache viel Bürgerbeteiligungsprozesse. Damit habe ich mit sehr, sehr vielen Themen zu tun, weil es geht natürlich immer um Projekte, von denen ich vorher keine Ahnung habe und mich dann reinfuchsen muss. Meine Haupttätigkeit ist, dass ich eine Agentur habe, mittlerweile eine Agenturgruppe. Wir sind stark gewachsen in den letzten 2 Jahren und wir machen alles Mögliche. Zuletzt zum Beispiel, was sehr viele Leute gesehen haben, weil es auch in der Tagesschau und überall war, die Gesamtkommunikation zum 1. Mai des DGB begleitet. Du bist ja auch jemand, der Gewerkschafter ist.
Ne? So. Erfahrung.
Und wir haben, das war sehr, sehr erfolgreich, was wir da gemacht haben, weil wir uns gemeinsam mit dem DGB entschieden haben, dieses Jahr was ganz Spannendes zu machen. 1. Mai haben sehr häufig so ein Metathema, so Solidarität, solidarische Gesellschaft, irgendwas in die Richtung. Und wir haben gesagt, die Zeiten sind eigentlich nicht so, dass die Leute gerade irgendwie nochmal eine Metadebatte brauchen. Die wollen eine klare Ansage.
Die wollen antworten.
Die wollen einfach wissen, was wollt ihr gerade? Und deswegen war das DGB-Motto dieses Jahr kein blumiges oder kein Wortspiel oder so, was man klassisch eigentlich beim Texten häufig macht und was Leute auch schön finden, sondern es war ganz, ganz klar. Es war ein großes Mehr, mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Weil das die 3 Grundbedürfnisse sind, die Leute erfüllen. Und es klingt erstmal wie ein Dilemma. Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit gleichzeitig. Und das richtig Interessante ist, dass die Gewerkschaften es geschafft haben, mit Tarifverträgen seit Jahrzehnten darauf eine Antwort zu finden. Weil wer einen Tarifvertrag hat, bekommt mehr Lohn.
Und
gleichzeitig mehr Freizeit.
Mehr
und gleichzeitig mehr Sicherheit. Also das heißt, das ist wahr beim DGB, obwohl es erstmal so klingt, als wäre es unvereinbar. Und deswegen war das, glaube ich, wirklich so ein Volltreffer.
Und es halt auch noch nach, ne? Ja. Das soll auch in der Medienlandschaft. Ne?
Und es hat auch ausgelöst, dass die Funktionäre nicht gefragt wurden, generell zur Gesellschaft oder so, sondern häufig zu diesem Dilemma, wie wollen sie es hinkriegen? Und das war so interessant, weil die alle sagen konnten, nicht, wie wollen wir das hinkriegen? Wir wissen, wie wir das hinkriegen. Wir kriegen das jeden Tag hin.
Gut, und ein paar Sachen. Du schreibst Bücher.
Ich schreibe Bücher, ja. Das habe ich 7 Mal in meinem Leben schon getan. Ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Mal mit krassem Erfolg, dann war es ein Spiegel-Bestseller. Mal mit so einem richtigen Flop, habe ich auch schon hinbekommen. So,
aber das gehört auch zum Leben dazu.
Ja, das gehört zum Leben dazu. Und ich finde auch sehr interessant, dass die richtig erfolgreichen Bücher waren, die von denen ich mir sicher war, dass die floppen. Und das Buch, von dem ich dachte, das wird der Knaller, das war der Flop. Also es ist so unberechenbar häufig.
Kannst du 1, 2 Titel sagen, die
Also es gibt ein Buch von mir, das ist das bekannteste. Das kennen alle unter dem falschen Namen. Das kennen alle unter dem Namen Die Kirche verreckt an ihrer Sprache. Es war mehrere Wochen Spiegel-Bestseller. Und das Lustige ist, das Buch heißt nicht so. Das Buch heißt Der Jargon der Betroffenheit, weil der kirchliche Buchhandel sich geweigert hat, ein Buch mit meinem Titel, Die Kirche verreckt an ihrer Sprache, ins Regal zu stellen. Und wir deswegen den Titel ändern mussten. Das heißt, mein Titel ist nur ein Untertitel. Aber dieser Titel ist so brutal, dass die Leute am Ende dann doch das Buch immer so nennen. Also ich konnte ja nie dazu sagen, das Buch heißt eigentlich wie der Untertitel, sondern es ist natürlich überall unter der Jargon der Betroffenheit gelistet, aber niemand nennt es so. Alle wissen, das Buch heißt Die Kirche verreckt an ihrer Sprache.
Du hast was zum Thema Demokratie und Gesellschaft auch geschrieben. Das ist ja auch ein Schwerpunkt deiner Arbeit oder deiner Reflexionen auf die Gesellschaft.
Ja, das ist es seit vielen Jahren und ich habe da lange gezögert und ich gebe auch zu, aus Feigheit. Vielleicht sogar aus Angst. Und das passt sehr gut in das, was zurzeit in unserer Gesellschaft passiert. Ich war mir immer sehr sicher, dass ich eine Sache kann. Ich kann Prozesse von Kommunikation und Gesellschaft ganz gut erklären. Das kann ich, glaube ich, wirklich. Das kann man auch nachweisen, weil die Reichweiten, die ich, seit ich das mache, erziele, extrem hoch sind. Und ich dachte immer so, eigentlich ist es, wenn du das kannst, deine Aufgabe, Aufklärung gegen Rechtsextremismus zu machen. Gegen die AfD, gegen Rechtspopulismus, gegen Strategien der demokratischen Unterwanderung. Und ich dachte immer, und ich habe keinen Bock, von dem bedroht zu werden, eingeschüchtert zu werden. Ich habe keine Lust auf Morddrohungen. Ich möchte mir die Scheiße nicht ins Leben holen.
Das ist auch völlig gerechtfertigt.
Ja, und ich habe mich sehr lange davor gedrückt, wirklich sehr, sehr lange. Gedrückt habe ich mich von 2016 bis 2019, weil 2016 habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und 2019 habe ich es dann gemacht. Und seitdem, für die älteren Hörer, die kennen das vielleicht von Facebook, mit tatsächlich gigantisch großen Reichweiten, dass ich Aufklärungsarbeit mache, dass ich erkläre, wie Argumentationszusammenhänge funktionieren, wie Strategien funktionieren des Rechtspopulismus. Und das macht sehr, sehr viele Menschen sprachfähig. Und das Ergebnis ist natürlich die Direktnachricht, in der dir irgendjemand sagt, wo du wohnst und in der dir jemand schreibt, dass dich jemand in den Kofferraum schleppen will.
Also
und
das passiert ja, natürlich real. Passiert das, ja. Hast du da irgendwelche Lösungsmöglichkeiten, außer dass du das irgendwann, oder hältst du das jetzt ab oder machst du Anzeigen oder wenn du sowas erlebst oder wie gehst du damit um?
Ich gehe damit nicht gut um, aber für mich gut um. Das ist der Unterschied. Also ich gehe damit staatlich schlecht um und für mich persönlich gut um. Ich lösche es nämlich einfach. Weil wenn ich mich damit beschäftige, dann macht es mich krank. Wenn ich aber dafür sorgen will, dass die Hellziffer größer wird, was diese Fälle angeht, dass die besser dokumentiert sind, dann mache ich das schlecht. Mhm. Weil dann müsste ich sie alle dokumentieren und zur Anzeige bringen. Sobald ich sie zur Anzeige bringe, kriegt aber die Gegenseite meine Meldeadresse gemeldet. Also müsste ich wieder irgendeinen Ort angeben und dergleichen.
Und Teufelskreis.
Ich finde, ja genau, ich finde, wir sind als Menschen, die sich diesem System entgegenstellen, verdammt schlecht geschützt. Weil ich bin ja in dem Fall, wenn jemand mich mit dem Tod bedroht, ein Opfer. Also ziemlich objektiv, oder? Bin ich nicht Täter, wenn ich bedroht werde? Aber ich habe die Scheiße am Hals. Also ich habe dann die Arbeit. Und ich habe irgendwann in dieser Abwägung, und ich weiß, dass fachlich eigentlich was anderes geboten ist, aber ich habe in dieser Abwägung irgendwann entschieden, ich möchte mich nicht so sehr zum Opfer machen, dass die darüber bestimmen können, wie meine Zeit verbraucht
wird. Und es verändert dein Leben natürlich.
Ja, genau, deswegen lösche ich die Scheiße. Ich habe aber einen sehr schönen Weg gefunden, im Laufe der Zeit das massiv runterzufahren, weil ich mache sehr viel bei Facebook und irgendwann fiel mir auf, dass die immer gleichen Leute einen Smiley bei Facebook benutzen, nämlich den Haha-Smiley. Mhm. Und zwar unter ernst gemeinten Kommentierungen. Mhm. Und das sind dann auch immer so spontan auftretende Smiley-Wellen in so Hunderten. Und irgendwann habe ich mir überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich alle von diesen Haha-Smileys blocke, die auf meiner Seite nicht mal gefällt mir geklickt haben. Weil die können ja gar nicht mitgekriegt haben, dass ich das gepostet habe. Oder die können mich ja gar nicht gut finden oder was ich sage gut finden, wenn die noch nicht mal meine Seite abonniert haben. Dann habe ich in Summe circa 2000 Leute geblockt. Ich habe, ich glaube, 88.000 Fans oder so. Also das 2000 klingt erstmal viel, ne? Aber so im Verhältnis zum Rest ist das nicht viel. So, ich habe 2000 geblockt und seitdem ist es bei mir auf Facebook problemlos möglich, eine absolut zivilisierte, normale Debatte von Leuten unterschiedlichster Meinung zu führen, aber es beleidigt sich niemand und so. Und das fand ich doch sehr auffällig. Und was diesen Gedanken bei mir getriggert hat, waren zwei Ereignisse. Das eine ist, ich sah mal irgendwann auf irgendeiner Antifa-Seite, dass die einen Kommentar gescreenshottet haben, wo sich jemand beschwert hat, und zwar eindeutig eine rechtspopulistische Person sich beschwert hat, dass er auf dieser Seite geblockt wurde. Und die hatten da so spottend drüber geschrieben, hallo, das ist eine antifaschistische Seite, natürlich blocken wir dich. Und ich dachte, warum habe ich das denn nicht gemacht? Warum ertrage ich das, dass die bei mir auf meiner Reichweite, auf meinen Themen ihren Scheiß schreiben können? Ich dachte, die Haltung solltest du eigentlich mal übernehmen. Und dann habe ich eine Doku gesehen, die war vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die sind der Frage nachgegangen, wie viele von diesen krass viel kommentierenden Personen gibt es eigentlich. Und die kamen auf so einen Wert von 1.500 bis 3.000.
Das sind nicht so viele. Ne?
Das sind nicht so viele, die setzen einfach nur unfassbar viele Kommentare ab.
Und sie nutzen die Algorithmen.
Überall. Und sie nutzen vor allem die Seiten aller anderen. Die sind auf, jetzt, also wenn wir mal in Facebook bleiben, das würde genauso bei Instagram überall gelten. Aber da bin ich überall nicht so groß. Ich meine, das Ding, wo ich groß bin, sind Facebook und Twitter. Und es ist nun mal so, dass die überall durchgehen. Die gehen auf Tagesschau auf Facebook, da lassen die ihr Zeug los. Bei Erik Flügge auf Facebook lassen die ihr Zeug los. Überall beim Spiegel, egal wo, die schmeißen die immer gleichen Kommentare da ab. Und weil dann das natürlich auch Leute ärgert, halten die dann dagegen und das hebt dann die Relevanz dieser Kommentare wieder an. Dann haben die da so, die kennen sich untereinander, diese 1.500, das heißt, die liken sich immer nochmal nach oben. Und das heißt, die sind immer das relevanteste Zeug. Naja, außer wenn man von den 80 Millionen Bundesbürgern halt diese 1.500 Arschlöcher blockt. Und ich würde mir wünschen, dass der Spiegel das tut. Ich würde mir wünschen, dass die Tagesschau das endlich tut. Der Tagesspiegel, dass der Kölner Stadtanzeiger und sonst wer. Dass die alle blocken. Und wenn wir das alle konsequent tun würden mit diesen 1.500 Leuten, dann wäre das Netz wieder ein friedlicher Ort.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und die Erfahrung, glaube ich, und wie du damit umgehst, das ist bewundernswert, weil ich kenne auch viele andere, die da, wie du sagst, die Gefahr besteht, dass sie daran kaputt gehen. Aber das ist ein Lösungsweg, den finde ich ganz gut und dass du ihn auch so darstellst. Wir haben jetzt ein paar Sachen besprochen und für mich steht so eine Frage im Raum, was passiert eigentlich im Moment generell hier in diesem Land? Wir reden jetzt von einer kommenden Europawahl, die für uns wichtig ist. Wir haben andere Landtagswahlen vor uns. Wir haben gesellschaftliche Brüche. Wir haben diese 1.000 Leute, die diesen Quatsch machen. Wir haben aber auch extreme Leute, die eine viel größere Reichweite haben. Wir haben ich habe in der Studie der Mitte, wenn ich sie richtig verstanden habe, hat man uns erklärt, dass die Leute durch multiple Krisen sich mehr ins Private zurückziehen. Ist das wirklich so? Oder was für, mit deiner Erfahrung, mit den Sachen, wie du mit Krisen umgehst oder mit Themen umgehst, wie nimmst du die Welt im Moment wahr hier in Deutschland? Sind wir am Ende oder haben wir noch eine Chance?
Du hast ja vorhin gesagt, sag mal, was du so machst. Ich mache das jetzt, glaube ich, im Laufe des Gesprächs immer, bis wir alle verwirrt haben, was ich alles mache, baue ich immer, wenn es passt, was ein. Ja. Also ich publiziere im Kölner Stadtanzeiger in einer überregionalen Kolumne zu gesellschaftlichen Themen, solchen Entwicklungen, das genau, was du gerade fragst. Du fragst aber auch gerade nach Politik. Ich mache Politikberatung mit unterschiedlichen Institutionen, auch diverse Couleur. Ich bin aber auch mit der SPD, der du ja auch angehörst, seit vielen, vielen Jahren als Wahlkampfplaner unterwegs und dabei auch tatsächlich sehr signifikant erfolgreich.
So, sag mal deinen erfolgreichsten Spruch, den du
eigentlich hast. Ja, von mir ist Currywurst das SPD, aber viel spannender finde ich, dass wir tatsächlich 90% der Kampagnen, die wir angenommen haben, gewonnen haben. Wahlkampagnen.
Das ist ein Qualitätsmerkmal.
Ja, das mit der SPD, ich meine, das war jetzt in den letzten Jahren nicht so, dass das so easy ist. Mir geht es nicht um Angeben, mir geht es einfach nur so ein bisschen Kontext geben. So. Und jetzt, das ist so meine Brille. Ich bin ein Wahlkämpfer, ich bin aber auch Publizist. Ich bin in der Hochschulforschung mit aktiv, so in unterschiedlichen Richtungen. Ich gucke aus verschiedenen Perspektiven drauf. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass ich finde, dass es zu viele, zu kleine Erklärungsmuster gibt, als dass das eine Antwort darauf sein könnte, was in unserer Gesellschaft los ist. Und mir fällt dabei sehr deutlich auf, dass sehr häufig, wenn es vorgetragen wird, ein Argument ist, das einfach nur die eigene Position stützen soll. Also sowas wie, die Leute sind genervt vom zu hohen Mietdruck. Das kommt immer von denen, die Wohnungsbaupolitik machen. Die sagen, naja, die Leute werden erdrückt von Übermoralisierung. Das sind die Leute, die Grünen scheiße finden. Die Leute, die sagen, naja, wir haben es einfach damit zu tun, dass die, dass wir eine gesellschaftliche Diskursverschiebung zu tun haben. So, das sind diejenigen, die dann halt den Grünen anhängen. So. Am Ende finde ich das in all diesen Unterschiedlichkeiten immer ein bisschen unterkomplex. Und jetzt das Problem für jedes Gespräch, wenn es komplex wird, dann dauert es eigentlich lang.
Deswegen, die Zeit muss man sich nehmen dafür.
Ja.
Ne?
Und deswegen fange ich mal an mit einer relativ einfachen Konstruktion, die es versucht zusammenzufassen. Es gibt eine menschliche Urerfahrung. Ich glaube, es ist immer klug, von menschlichen Urerfahrungen zu kommen und nicht von situativen Zeugs. Dass wir als Menschen durchaus in der Lage sind, Veränderungen zu verarbeiten. Das kann jeder von uns. Wir kommen irgendwie auf Veränderungen klar. Aber Veränderung muss passieren und dann muss erstmal das verarbeitet werden. Da muss man sich das angucken. Ist das gut, was hier passiert ist? Da muss man sich dran gewöhnen und dann findet man es auch gut.
Oder ist es schlecht? Oder?
Ja, so ein Klassiker. Wir leben hier beide in Köln. Ja. In Köln kannst du Jahre diskutieren, ob du was veränderst. Aber am Ende findest du es nur raus, wenn du es mal machst und guckst, wie es ausschaut. Dann haben wir die Venloer Straße umgebaut, fanden raus, war eine Kackidee und dann haben wir es halt zurück abgewickelt. Andere Dinge haben wir umgebaut, fanden wir super. Treppe am Rhein. Was haben die davor alle genörgelt? Jetzt finden die alle super. So. Also geht. Aber es braucht diese Verarbeitungspause. Und wir haben seit 2020, seit Corona keine Verarbeitungspausen mehr gehabt. Und wir haben gleichzeitig ein politisches System, das unter immer mehr Druck steht, zu glauben, dass man jetzt immer noch mehr machen muss. Also die Grünen haben alle ihre Leute auf den Baum gebracht mit, das ist die letzte Legislaturperiode, in der wir die Welt retten
können.
Wow, da können wir den Ball mal ein bisschen flacher halten. Selbst wenn es so wäre, kein Mensch hält das aus. Die Bevölkerung rettet nicht in 4 Jahren die Welt. Wo ist die Verarbeitungspause? Gleichzeitig haben wir eine FDP, die Panik hat, unter die 5%-Hürde zu rutschen. Also hat sie das Gefühl, sie muss jetzt ganz dringend was machen. Aber eigentlich müssten wir gerade erstmal nochmal die Veränderung der Weltordnung verarbeiten. Ich habe so das Gefühl, so langsam fängt das an, dass die Leute sich innerlich arrangieren. Das heißt ja nicht, dass ich es gut finde, aber innerlich arrangieren, dass wir wieder eine militärische Blockbildung haben. Das heißt nicht, dass man es gut findet. Das heißt nur, dass man es erstmal gecheckt hat und verarbeitet hat, dass man es verinnerlicht hat. Ich habe das Gefühl, dass die Leute so langsam, ganz langsam ihren Frieden beginnen, mit Corona zu machen. Aber am Ende haben wir den Leuten nicht diese Pausen gegönnt, das zu machen. Und dabei fällt mir auf, da kann ich die AfD erstmal komplett rauslassen, das Spiel, dabei fällt mir auf, dass es auch einfach richtig dumme Dinge gerade gibt. Also objektiv finde ich zum Beispiel dumm, dass wenn eh schon so viel in Unordnung ist, dass neulich in der Koalition aus dem Nichts noch die Idee aufkam, die Steuerklassen zu ändern. Und ich weiß nicht, ich saß vor dieser Meldung von NTV auf meinem Handy und dachte, wer hat denn jetzt die Scheißidee noch gehabt? Also als wenn jetzt gerade nicht alles sowieso auf den Kopf gestellt würde, dann fangen wir jetzt noch mit Steuerklassen an oder was? Das ist ja auch relativ schnell wieder in der Versenkung versunken, das Thema. Das haben wir, glaube ich, dann auch alle gemerkt.
Aber es verstärkt
zu viel. Aber es ist dieses Gefühl, so alles wird auf den Kopf gestellt und zwar im Minutenrhythmus. Ja. Die Art, wie wir heizen, wo unsere Energie herkommt, die Preise, die Gehälter, die Anzahl an Streiks pro Minute, die gerade passieren, was auch immer, egal wo man hinguckt, alles im Umbruch, keine Verarbeitungspausen. Heißt für mich, wenn ich jetzt mal Rechtsextreme, TikTok, Populismus, aggressive Kommunikation, wenn ich das alles mal nach draußen schiebe und sage so, das gibt's alles auch und mir nur die Frage der politischen Mitte stelle, dann würde ich sagen, völlig unabhängig davon, was richtig und was falsch ist, wir müssen wieder in den Modus von Veränderung, Pause, Veränderung, Pause, Veränderung, Pause kommen. Und dann wäre jetzt erstmal Pause. Wenn ich überlege, wie lange sollte Pause sein, wäre mein Vorschlag, wir machen jetzt, wenn die Europawahl durch ist, bis zum Jahresende einfach mal nur abarbeiten, was schon da ist.
Gut, da sind aber leider noch 3 Landtagswahlen, die uns dazwischen kommen. Ne?
Ja, aber die schreien ja auch nach Pause und nicht nach Aktionismus. Die schreien doch auch mal nach Ruhe ins System kriegen, nicht noch mehr Panik. So, und auf diese Gesamtgemengelage, wo Stress ausgelöst wird, Und alle diese Lösungsstrategien, die gerade besprochen werden, eigentlich nur geneigt sind, mehr Stress zu verursachen, weil sie ja wieder sagen, wir brauchen mehr von diesem oder jenem und das oder jenes sollten wir ändern oder das sollten wir anders machen, sollten wir einfach schlicht und ergreifend jetzt mal diese Pause für die Stressreduktion machen. Und jetzt gibt es den zweiten Teil.
Darf ich nochmal ganz kurz, wer ist wir?
Alle politischen Akteure, alle gesellschaftlichen Akteure. Ich habe neulich einen Streit geführt. Das war ganz interessant, weil ich habe die gleiche These woanders vorgetragen. Und da waren Leute, die für die Mobilitätswende einstehen. Grundvernünftige Leute. Ja. Das sind jetzt auch nicht irgendwie nur so Fahrradradikale, sondern so einfach Leute, die sagen, wir müssen die Mobilitätswende so vorankriegen, dass die auch für alle Beteiligten läuft. Und ich sagte so, Kinders, wenn wir irgendwie vorankommen wollen, müssen wir kurz aufhören, voranzugehen. Stresslevel runtersetzen, ist die Bereitschaft wieder größer. Und dann, man merkte so richtig, wie die dann in den Stress kamen, zu sagen, ja, aber das muss aber jetzt ganz dringend, machen, ja, weil sonst die Welt. Und dann denke ich mir so, ja, aber wenn ihr immer sagt, dass die Welt untergeht, wenn wir das nicht machen, das löst doch nicht aus, dass die Leute mit wehenden Fahnen vorangehen und sagen, ja, lass das machen. Sondern das löst aus, dass die Leute in so eine totale Stressreaktion und Blockade reingehen. Und das ist das, was wir in diesen Studien lesen können. Der Rückzug ins Private, in die Passivität. Es gibt unterschiedliche Umgangsstrategien mit Stress. Es ist aber Stress im Mittelpunkt. Ich kann nämlich in die Passivität kommen beim Stress, kennen viele Leute auch. Depression, bis an den Rand der Depression. So. Ich kann einfach nicht mehr. Es gibt auch die Leute, die mit Aggression reagieren. Es gibt auch die Leute, die mit Aktionismus reagieren. Und ich glaube, dass egal, was wir angucken, es ist eine Reaktion auf gesamtgesellschaftlichen Stress. Und die Antwort auf Stress ist nicht mehr.
Nicht mehr Stress, ja.
Nicht mehr Stress, sondern heißt, mach mal Urlaub. Und Urlaub als Gesellschaft heißt ja nicht, dass wir jetzt alle zusammen wegfahren. Na gut, die Franzosen machen das immer den ganzen August. So.
Die Italiener auch.
Die Italiener auch, du bist ja halb Italiener quasi. Aber also es ist nicht unser deutscher Modus. Unser deutscher Modus ist halt Stressreduktion.
Schaffe, Häusle baue.
Ja, heißt erstmal so den Garten aufräumen. Ja. So, das ist Stressreduktion in Deutschland. Und Garten aufräumen meine ich jetzt auch im konkreten Sinne und im übertragenen Sinne, heißt halt, komm jetzt, dann schauen wir mal, dass Müllentsorgung klappt. Dann schauen wir mal, dass irgendwie die Straßen aufgeräumt werden. Wenn man die Leute gerade fragt, was so Themen sind, die sie im Alltag umtreiben, dann sind es genau die Sachen, wo kriegen Kita-Platz und so. Also wir sollten eigentlich jetzt mal drum uns ein Dreivierteljahr drum kümmern, dass Brot- und Buttergeschäft wieder ein bisschen besser läuft, dass aufgeräumt, dass sortierter wird. Es wird nie perfekt. Aber es wird ein bisschen stressfreier für alle.
Wie reagieren die Leute, wenn du sowas sagst? Und vor allen Dingen, wer ist es wirklich, der dazu beitragen? Wer kann an deiner Seite stehen? Sind das Kommunalpolitiker? Sind das alle? Ist das der Lehrer in der Schule? Sind wir das? Wer ist es? Wer soll das jetzt anfangen? Ich meine, ich kann dem völlig folgen. Ich kann das auch absolut verstehen und halte das auch für wichtig. Nur die Frage für mich immer konkret, wo geht's jetzt los? Wie können wir diese Pause, wer kann die einläuten? Kann die einen Bundeskanzler einläuten oder wer kann das machen?
Könnte er.
Könnte er, ne? Er ist ja eigentlich ein ganz ruhiger. Ne?
Ich habe neulich einen Vortrag gehalten, da habe ich gesagt, für das Modell, das ich vorschlage, haben wir genau den richtigen Kanzler. Ich frage mich nur, warum er nicht die Pausentaste drückt. So. Vom Typ her wäre er das, oder? Olaf Scholz macht Pause. Ich hätte irgendwie so das Gefühl, es ist, also, das ist so ein Match. Ja. Angela Merkel hätte das auch gekonnt. Ja. So. Aber ein da Friedrich ein Merz Aussitz, ist keine Pausentaste.
Nein.
Was es übrigens ganz interessant macht, wenn man über die Bundestagswahl nachdenkt, weil wenn die Leute kapieren, was sie gerade brauchen, würden sie diejenigen, die Veränderungen, massive Veränderungen ankündigen, nicht wählen. Ich glaube, dass man im Stress aber gar nicht weiß, was man gerade will. Hm. Und es ist auch auffällig, dass Scholz die Pausentaste nicht offensiver drückt. Vielleicht tut er es immer ein bisschen, aber er drückt eher die kommunikative Pausentaste. Pause heißt aber nicht, dass man den Leuten in der Zeit nichts erklären sollte, sondern dass man eigentlich die Handlungspausentaste drücken
als
muss.
Als Kommunikationsfachmann musst du doch noch mit einem ganz anderen Auge auf die Nicht-Kommunikation dieser politischen...
Machen wir gleich, mach das Argument noch fertig. du hast gerade gefragt, welche Reaktion kriege ich, wenn ich vortrage? Ja. Und ich kriege zwei Reaktionen. Wenn ich das vortrage, kriege ich sehr, sehr viel Applaus. So, völlig egal, wo ich bin. Eine Halle voller Kommunalpolitiker hatte ich vor 2 oder 3 Wochen. Die haben richtig, richtig, richtig laut geklatscht bei lass mal Pause machen. Das ist allen doch gerade alles zu viel und euch auch in den Räten. Also selbst die Gewählten haben gesagt, ja, es ist eigentlich dran. Ich habe das schon vom Bundestagsabgeordneten mit vielen Nicken bekommen. Ich habe es schon von ganz normalen Leuten Applaus bekommen für die These. Und dann geht immer irgendjemand ans Mikrofon. Es gibt ja auch immer natürlich bei so Veranstaltungen die Möglichkeit, dass jemand zu Wort meldet. Und die Person, die ans Mikrofon geht, die ist immer jemand, der halt noch ein Thema hat, das ihm oder ihr wichtig ist. Und die Person geht dann ans Mikrofon und macht was sehr Menschliches, die sagt, ich finde es mit der Pause total richtig.
Aber
die Pause kann ja nicht für, und jetzt kommt mein Thema, gelten. Weil das ist ja so drängend. Also wir können ja jetzt nicht beim Wohnungsbau die Pause machen. Wir können ja jetzt nicht, weil Mobilitätswende die Pause machen. Wir können ja nicht bei der Energieversorgung, wir können ja nicht bei, so. Und plötzlich ist der ganze Stress wieder da. Also man spürt es auch im Raum, wie der Stress wieder da ist. Und dann kommen die anderen und die sagen ja mein Thema auch und so. Und das, was da passiert, ist ja wieder nur der Umgang mit Stress. Ne? Also ich bin jetzt auch gestresst davon, dass ich jetzt von meinem Stress in die Pause übergehen soll. Das kennen alle Leute, die mal richtig ins Limit gekommen sind. Dass auch das Aussteigen jemand braucht, der einmal an der Schulter anpackt und sagt, so jetzt Ruhe. Und das führt mich zu der Frage Kommunikation Kanzler. Wir haben nicht so viele Figuren gesamtgesellschaftlicher Relevanz, die eine Bevölkerung insgesamt in einem Moment an die Schulter nehmen können und sagen, so jetzt mal Ruhe. Und wenn man drüber nachdenkt, wer eine solche Funktion in unserer Gesellschaft wahrnehmen kann, dann bleiben nicht viel mehr als der Kanzler. Selbst der Bundespräsident ist eigentlich strukturell kommunikativ zu klein dafür. Vielleicht könnten der Bundespräsident und der Kanzler es zusammentun, aber es bleibt eigentlich nur der Kanzler. Damit ich eine Person im Stress beruhige, muss ich aber sprechen. Der Kanzler hat einen Kommunikationsstil, den kann man sehr eindeutig beschreiben. Das spricht auch viel für den zu fahren, der sagt, ich gackere nicht, solange das Ei nicht gelegt ist. Ich kommuniziere nur Ergebnisse. Jemanden beruhigen ist aber Prozesskommunikation.
Mitnehmen auf dem Weg. Ne?
Ruhig und so. Und wir machen jetzt nichts und jetzt kommen wir erstmal alle runter und ihr müsst über Stress sprechen, ihr müsst über Psychologie, über Gefühle sprechen. Das ist, glaube ich, nicht die Stärke des Kanzlers, über Gefühle zu sprechen. Über innerliche Bewegtheiten. Ja, sowas hält er ja gerne zurück. Sondern er möchte gerne über, da haben wir was gebaut, da haben wir es geschaffen, das Gesetz haben wir hinbekommen, das haben wir gemacht. Wir haben die haben ja auch viel hinbekommen. Wir haben die LNG-Terminals hinbekommen, wir haben die Energieversorgung sichergestellt. Also die Bilanz dieser Ampel ist viel besser als
ihr Ruf.
Also wirklich, kann man glaube ich wirklich objektiv sagen. Aber es fehlt genau das, dieses erwärmende Umarmende an den Schultern nehmen und sagen, jetzt so, und jetzt kommen wir mal wieder runter. Und dieses jetzt kommen wir mal wieder runter wird natürlich auch gebrochen von bestimmten Akteuren. Ich mache das jetzt mal am Beispiel von Agnes-Marie Strack-Zimmermann. Die ist ja jetzt überall plakatiert, kommt aus unserer heißgeliebten Nachbarstadt Düsseldorf. Und wann immer in den letzten Monaten jemand gesagt hat, so jetzt machen wir mal ein bisschen Ruhe, hat die ja hochgedreht und gesagt, der nächste Kampfpanzer, das nächste Flugzeug. So. Und medial betrachtet ist natürlich spannend. Ja, da ist der nächste Konflikt, da können wir wieder was machen, da könnte wieder was los sein. Sodass es nicht so einfach ist zu sagen, wenn jetzt nur der Kanzler Ruhe macht, dann geht das ganze Ding runter. Ich glaube, dass es ein systematisches Gespräch und auch eine Koordination bräuchte, dass der Kanzler überlegt, wer sind Verbündete von mir mit gesellschaftlicher Relevanz. Also gibt es
auch Gruppen außerhalb der
Politik. Einen Philosophen, gibt es Sportvertreter, also kann Jogi Löw uns auch nochmal erklären, wie er jetzt mit einer Mannschaft umgehen würde, wenn alle ultra im Stress sind? Könnten Therapeuten, Psychologen, könnten der Kanzler, könnten Figuren des öffentlichen Lebens zusammen diese Botschaft setzen, der Stress muss runter.
Korrekt, wenn du das so sagst, erinnert mich das an eine frühe Zeit meiner politischen Sozialisation, das war in Schleswig-Holstein mit Björn Engholm, die Denkfabrik. Das war. So habe ich es wahrgenommen.
Du musst jetzt mehr erzählen, ich bin zu jung dafür.
Die Denkfabrik waren, da waren Künstler wie Rümkopf, da waren Wissenschaftler, da waren Leute aus der Unternehmerschaft, die dann im Grunde genommen in einem freien Raum Politik entwickelt haben, auch Visionen entwickelt haben. Ich meine, da war der Stress nicht so groß, aber sie haben ein Paket von politischen Aufgaben der Politik auf den Tisch gelegt und die Politik hat dann entschieden, wie es weitergeht. Das war ein strukturierter Betrieb und es hat total Spaß gemacht, das auch umzusetzen. Weil es auch von breiten Gruppen der Gesellschaft getragen wurde. Ich weiß nicht, ob sowas, ob du das damit meinst, dass also viele daran beteiligt sind.
Nee, da habe ich schon wieder eine Sorge, weil wenn ich jetzt lauter Innovatoren zusammensetze, das sind die
lauter Häuptlinge.
Vor allem Innovatoren, dann kommen die ja nur mit noch mehr Veränderungsideen. Das Problem ist aber, wie löse ich die Pausentaste aus? Ja, genau. Das war die Reformstauzeit, ne? Da genau. War die Suche nach einem Ventil. Wo, in welche Richtung kannst du denn endlich mal wieder vorangehen? Ich glaube, die Leute haben gerade nicht das Gefühl, dass es zu wenig vorangeht. Sie wissen, dass es zu wenig vorangeht im Lichte der Herausforderungen, aber das auf der Ebene, machen wir gerade zu viel, würden, glaube ich, alle, wenn sie in sich reinhören, sagen so, ja, hier ist gerade zu viel, zu chaotisch. An allen Fronten, ist völlig egal. Aber eigentlich müssen wir noch mehr machen, weil die Probleme sind so drängend und die richtige Antwort heißt, nee, stopp, jetzt mal Pause. Das heißt, ich glaube, wenn ich die Konstruktion nehme, die du gerade beschrieben hast, die ich beschrieben habe, dann können wir wechselseitig voneinander lernen, weil du wolltest gerade Leute zusammenpacken, die nur mit der nächsten Idee kommen, was wir jetzt auch noch machen könnten. Ich glaube, dein Gedanke so einzuladen, zu sagen, da gibt es ein strategisches Zentrum, ist richtig, muss es nur diesmal anders zusammensetzen. Erinnere mich, dass Angela Merkel mal für das Prinzip des Nudgings eine Fachstelle im Kanzleramt geschaffen hat. Beim Nudging geht es darum, Menschen durch geschicktes Design dazu zu kriegen, dass sie freiwillig einfach Dinge anders machen, anstatt irgendwelche Verbote zu machen. Und das war ein schlauer Gedanke, auch für ihre Arbeitszeit, für ihre Amtszeit. Wenn Scholz sowas Ähnliches machen würde, müsste er jetzt eigentlich eine Einheit gründen, die sich zum Thema nimmt, gesellschaftlich Stress reduzieren. Und gesellschaftlich Stress reduzieren hieße, dass ich erstmal, wen brauche ich jetzt als Experten? Ich glaube tatsächlich, wäre ganz gut, so 2-3 Therapeuten da mal dabei zu haben oder Gruppentherapeuten, die sagen, wenn du einen aufgeregten Hühnerhaufen hast und alle total wild durcheinander sind, wie kriegst du die eigentlich, wenn die sich alle gegenseitig verrückt machen, wie kriegst du die runter? Ich glaube, da gehören so ein paar Organisationsberater rein. Nicht so McKinsey-Heinis, die irgendwelche Leute entlassen, so, das ist wieder mehr Stress, sondern Menschen, die einfach wissen, so ein Team ist in Orientierungslosigkeit, in einem großen Unternehmen, die haben gerade keinen Team-Spirit mehr, so was würden wir an Maßnahmen machen, damit das wieder wächst. Ich glaube auch ein Sporttrainer, der so eine Mannschaft bilden muss, gehört damit rein. Also man sollte sich genau deinem Gedanken folgen, so da muss man jetzt eigentlich mal die richtigen Leute zusammenholen. Übrigens typische Sozen-Strategie, wenn du selber keine Idee hast, machen wir einen Tisch und setzt alle drumherum. Aber so blöd ist sie ja nicht. Aber die zusammensetzen und zu sagen, so, was ist denn jetzt ein Plan? Und dann brauche ich aber über diesen Plan hinaus noch Menschen, die diesen Plan mittragen, weil er muss ja gesamtgesellschaftlich getragen sein. Und dazu gehören wesentliche Kommunikatoren. Meine Erfahrung ist aber, dass es nicht so schwierig ist, dieses Ding mit dem Stress, ich mache das jetzt seit 2,5 Monaten als Thema, das zu vermitteln. Das kapieren Leute intuitiv. Die snicken auch tatsächlich alle. Die sagen so, ja, wenn ich drüber nachdenke, stimmt eigentlich auch nicht. Wo ist die letzte Pause gewesen in dem ganzen Ding? Du nix gerade. Du lachst und nix. Ja? Das kann man im Radio nicht hören, aber das ist so. Andreas lacht und nickt. Und vielleicht geht es Ihnen ja auch so, die Sie das hören. Vielleicht sitzen Sie zu Hause und nicken gerade. So, wenn man das so leicht erklären kann, brauche ich doch eigentlich nur verdammt viele Leute, die das jetzt erklären. Und dann brauche ich noch diese eine Person im Publikum, die das Mikro kriegt und sagt, das muss doch nicht für mein Thema gelten, weil dann kann man es wunderbar erklären und sagen, wissen Sie, wenn wir das doch,
wenn wir da weitermachen,
das schon, das heißt es auch. Das heißt auch, ja, dass unsere Lieblingsthemen einfach mal auf Pause gehen. Und das ist sehr schade, Achtung, jetzt kommt ein ganz fancy Übergang, Andreas, das ist sehr schade, weil ich habe ja auch ganz viele tolle Ideen.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe ganz viele Ideen, wie wir Köln umbauen können, damit das hier toller ist. Das können wir wirklich gerne machen, aber das Ding ist, ich würde sagen, so gerade Pausentaste, wir bauen jetzt Köln nicht um, aber wir können ja vielleicht schon mal Andeutungen machen, was wir in einem Jahr machen könnten, so, wenn wir die Pause gemacht haben.
Ich glaube, ja, wenn wir mal zu Köln kommen, das wäre mir jetzt noch ganz wichtig, wir sind ja beide Immis, aber ich bin jetzt 23 Jahre hier, du sagst, bist so knapp 13 Jahre hier. Ich glaube, auch mit dem, was wir hier in dieser Stadt schon erlebt und gemacht haben, können wir schon so ein bisschen mitreden. Und es ist einfach manchmal kaum zu ertragen und dann wieder fängt dann die Stadt wieder ein. Du hast im Vorgespräch so ein Beispiel gesagt, man sollte sich auf den Dom stellen und mal rumgucken und was man da sieht. Kannst du das vielleicht nochmal in diesem Rahmen nochmal wiederholen? Das fand ich sehr einprägsam.
Ich finde das wirklich lustig. Und jetzt verscherze ich es mir wieder mit allen, die in Köln geboren wurden. Und alle Immis werden nicken. Also ich hoffe, die Mehrzahl, wie übrigens auch in der Stadtbevölkerung in diesem Podcast, sind Immis. Der Kölner Dom ist ja schon spektakulär. Und er ist auch ein sehr faszinierendes Ding. Und deswegen ist ja wahrscheinlich fast jeder mal hochgegangen auf den Turm. Und wenn man auf dem Turm steht, kann man sich in jede Richtung drehen und egal, wo man hinguckt, sieht scheiße aus. Es ist wirklich faszinierend. Also man steht auf einem absolut spektakulären Gebäude und schaut auf ein ganz, ganz großes Elend runter. Und dafür gibt es ganz viele historische Gründe, warum das so ist. Man muss nach dem Krieg sehr, sehr schnell wieder aufbauen. Man hat in der Phase aufgebaut, gemacht, als man stadtplanungstechnisch gerade so die dümmsten Ideen hatte, die es überhaupt bisher gab, so in der Stadtplanung. Also es gibt ganz viele Begründungen so, aber wenn man auf diesem Kölner Dom steht, dann ist man auf einem spektakulären Gebäude, das man dann ja nicht mehr sieht, weil man ist ja oben drauf und damit bleibt von Köln alles übrig, außer der Dom, und das ist Elend. So. Und mit der Perspektive kann man eigentlich ja nur auf zwei Arten und Weisen umgehen. Man steht da oben und sagt, nee, was schön, das ist die schönste Stadt der Welt. Ja, also man säuft die sich innerlich schön, wo auch immer die dann ihr Notfallkölsch aus ihrem Körper ziehen. Aber das können ja so richtige Kölner, können das ja einfach. Die können ja völlig unbetrunken sich die Stadt schön saufen im richtigen Moment. Nee, ach so schön, guck mal, da siehst du da noch Melaten da hinten. Und dann irgendwo finden die dann noch eine Ecke, wo es ein bisschen erträglicher ist fürs Auge, und dann ist gut. Oder du stehst da oben und sagst, ist das einfach Kacke hier. Und beides ist ja sehr unbefriedigend, weil das eine ist nur frustriert. Und das andere ist nur selbstbesoffen. Und ich finde, dazwischen ist spannend, weil ich stand neulich auf dem Kölner Dom, habe da runtergeguckt und dachte mir, was können wir jetzt da draus machen? Das ist, wie es ist. Sieht aus, wie es ist. Und was können wir jetzt da draus machen? Wir können es nicht abreißen, wir können es nicht neu schaffen. Und wenn wir jetzt drüber motzen, hilft es nicht. Und wenn wir es uns innerlich schön saufen, hilft es nicht. Und ein Gedanke, den ich zum Beispiel hatte, ist, dass es sehr, sehr viel Flachdach in der Kölner Innenstadt gibt. Und weil es eben eine ehemalige Stadt mit Stadtmauer ist, gibt es auch kein Grün im Kernbestand. Im Kern, ne?
Außenrum, ja.
Ja, außenrum gibt es viel Grün, aber ganz in der Mitte zum Beispiel nicht. Aber ganz viel Flachdach. Da gibt es den Karstadt, da gibt es die ganzen Gebäude drumherum, alles flache Dächer. Und wir lechzen nach Grün in der Innenstadt. Das werden wir nirgendwo hinkriegen, außer auf diese flachen Dächer. Und ich fände zum Beispiel hochinteressant, wenn wir uns als Stadt Köln auf eine Bundesgartenschau bewerben würden, die auf den Dächern der Innenstadt stattfindet und wir da oben Brücken drauf machen. Ich dachte damals auf dem Kölner Dom darüber nach, wie ich das nennen würde. Und ich habe damals den Begriff Köln Level Up gefunden. Also auf dem höheren Level einfach nochmal die Grünflächen zu schaffen, die wir in der Stadt nicht haben, anstatt zu beklagen, ja, es ist halt so, wie es ist, aber wir können es ja nicht ändern, wo sollen die denn hin? Auf die Dächer packen. Mit Brücken verbinden, komplett neuen Sozialraum schaffen, der über der Stadt ist, mit Blumengärten und sonst was. Ich weiß, das sind private Dächer zum großen Teil. Ich glaube aber auch, dass es möglich ist, Menschen, denen solche Dächer gehören, weil sie in Zukunft auch an ihrer CO2-Bilanz sowieso arbeiten müssen, dazu zu kriegen, zu sagen, ihr müsst die ja mittelfristig eh begrünen.
Dann muss sie mitnehmen.
Dann lass uns das doch gemeinsam mit den großen Fördermitteln an der Bundesgartenschau machen, die wir über den Dächern von Köln machen. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Ich mag einen zweiten Gedanken spielen, den ich auch schön finde. Ich war im Sommerurlaub in Madrid. Und in Madrid gibt es sehr viele Dinge, die man angucken kann. Ein Schloss, ein Park und Kulturanlagen und so weiter. Und natürlich fällt einem irgendwann dann auch die Stadt ein, in der man wohnt. Und man denkt so, was ist eigentlich das Zweite, was man in Köln angucken kann? Jetzt werden alle Kölner sagen, ja, du kannst ja auch nach St. Ursula gehen oder gibt es das Knöchelchen, Kämmerchen und so. Und ja, ganz ehrlich, also gibt schon auch Gründe, warum hier viele Leute nur für den Tag herkommen. Es ist viel mal da gewesen, aber es ist nicht mehr viel da. Und dann war ich in einem Park in Madrid unterwegs und ich fand es eigentlich ganz nett, dass der so von Ecke zu Ecke immer ein bisschen anders wurde, weil immer irgendein Adliger was angebaut hatte und irgend so ein Jahrhundert sich mal ausgetobt hat und der so Stück für Stück eine unterschiedliche, eine charakterliche Vielfalt hatte. Und während ich durch diesen Park ging, dachte ich, naja, bei uns ist es halt so, dass Adenauer einmal eine Idee hatte, den Grüngürtel zu schaffen, eine richtig schlaue Idee, und danach hatte keiner mehr eine Idee. Mit diesem Grüngürtel zum Beispiel. Da hatte, also wir haben den großen Masterplan von Albert Speer hier in der Stadt. Albert Speer, der Jüngere, nicht der andere.
Aber der liegt auch tief eingeschlossen in irgendeiner
Stadt. Naja, ich habe schon den Eindruck, dass man, wenn es hier zum Beispiel um die Verlegung vom AZ geht oder so, also es gibt schon so einzelne Bausteine, wo die Idee fortgeschrieben wird, dass dieser Grüngürtel wirklich mal vollendet wird. Aber dann, was ist das dann? Der Grüngürtel in Köln ist dann so eine vollendete Wiese. Was ist der denn sonst? Wiese, ein paar Bäume. Und ein Gedanken, den ich da entwickelt habe, war zu sagen, ist es möglich, dass wir irgendwie diesen Grüngürtel anpacken, um eine zweite Attraktion in Köln zu schaffen. Jetzt weiß ich mittlerweile, ich bin seit 13 Jahren hier, du seit 23 Jahren. Ich weiß, wenn man eine große Idee in Köln produziert, dann wird sie niemals etwas werden. Also war das allererste, was ich mir, während ich in diesem Park in Madrid lag, dachte so, wenn es eine Idee werden soll, dann muss die in möglichst kleine Schritte aufteilbar sein, die alle in sich schon ein Erfolg sind. Die Kölner müssen jedes Jahr drauf anstoßen können, was sie wieder Geiles gemacht haben, weil die keine Geduld haben, 5 Jahre was durchzuziehen. Oder es so eine Oper wird. Die Neverending Story, die viel zu viel Geld kostet und am Ende alle nur Scheiße finden. Also habe ich einen ganz einfachen Gedanken gebaut und der hieß, wie geil wäre das, wenn wir im Jahr 2025 anfangen würden, den Grüngürtel in 100 Stücke einteilen, auf dem Papier, und sagen, jedes Jahr geben wir ein Stück dieses Grüngürtels an einen Landschaftskünstler und sagen, das Stück darfst du umgestalten, um so nach 100 Jahren einen Jahrhundertpark zu haben, der in jeder Nuance, in 100 Puzzleteilen super spannend ist, durch die man durchgehen kann. Aber das Tolle ist ja, wir kriegen ja dann am Ende von 2025, sind wir realistisch, Köln, am Ende von 2026, kriegen wir, allein bis wir die Ausschreibung durch haben, aber wir kriegen in einem sehr nahen Zeitraum ein Momentum, wo ein Stückchen fertig ist, wir uns alle treffen können, mit dem Fass Kölsch anstoßen können und sagen, da haben wir wieder Jort gemacht, prima, nächstes Jahr wieder. Ja. Und wenn wir das dreimal gemacht haben, ist Brauchtum. Ja. Und Brauchtum können wir. Das ist ja wirklich das, was ich komme nicht aus NRW ursprünglich, ich komme aus Baden-Württemberg, ich bin hierher gekommen und ich muss sagen, von einer Sache bin ich wirklich fasziniert, wie richtig gut diese Stadt Brauchtum kann. Alles, was die wiederholen können, können die ja in einer sensationellen Art und Weise in der Stadtverwaltung. Also Karneval, diese AWB, wie die da hinterher kann. Köln kann keinen Alltag, aber Köln kann Brauchtum. Ne? Diese Events zu bewältigen, bei denen jede andere Stadt irgendwie völlig überfördert wäre, das ist hier so, das können wir. Und deswegen will ich in so einen Modus rein. Also Grüngürtel in 100 Stücke einteilen, 100 Jahre am Stück, jedes Jahr gestalten wir eins von diesen Stücken um. Das überfordert auch unser Grünflächenamt nicht. Das sperrt nicht für Jahre den Grüngürtel für alle Beteiligten. Aber da kommt am Ende eine zweite Attraktion raus. Und schon nach 10 Jahren ist doch die zweite Attraktion da, weil dann gibt es 10 solcher Parzellen von vielleicht Künstlern aus der ganzen Welt, die super spannend sind, die Landschaftskunst machen, die damit umgehen. Und es soll natürlich grün bleiben und es sollen auch Bäume und Pflanzen bleiben, aber spannender als das, was wir haben. Und so ist, glaube ich, so muss man anfangen, über Köln nachzudenken. Nicht defizitorientiert und nicht selbstbesoffen, sondern genau in dem Korridor dazwischen. Anerkennen, es ist, wie es ist und was können wir daraus machen?
Das ist, glaube ich, wirklich ein guter Hinweis. Und ich würde mir wünschen, wenn jetzt Menschen das da draußen hören, dass sie uns sagen, das ist eine Geschichte, die gefällt uns oder das ist interessant, dann sollen sie sich einfach bei dir melden und vielleicht mal sagen, was sie dazu beitragen können. Und vielleicht hören es ja auch einige, die in der Stadt Verantwortung haben und fangen mal an, aus ihren Kästchen rauszukommen und mal genau so diese Vision zu entwickeln. Also du hast, genau wie ich, glaube ich, einen ziemlich kritischen Blick auf diese Stadt, aber was wir beide und was man auch gerade bei den letzten Wochen bei dir gehört, eine gewisse Liebe ist auch dabei. Also das ist schon schwierig, obwohl ich 6 Monate im Jahr auch nicht am Stück, aber so in Italien bin. Aber wenn man dann den Dom sieht, auch von unten, dann ist das schon, dann ist diese Besoffenheit schon da. Aber du, das finde ich ganz gut und deswegen bin ich auch froh, dass ich dich eingeladen habe, dass du in einer Art und Weise auch den mir und anderen erklären kannst, wo eigentlich unsere Probleme sind und dass es auch Lösungen gibt dafür.
Ja, ich finde immer in Köln haben wir so eine Sehnsucht nach einem Masterplan. Das ist ja, du lachst, ist ja hier selber irgendwie Kommunalpolitik auch so richtig mitgemacht, so richtig hart mitgemacht. Und es ist ja, alle wollen für alles immer einen Masterplan Wohnen, Masterplan Grün, Masterplan lalala. Das Problem an diesen Masterplänen ist, dass die einfach ewig lang nicht fertig werden und dann einfach nicht passieren, weil die halt viel zu groß sind. Also ist ja schön, wenn wir einen Masterplan haben, aber uns fehlt halt irgendwie ein Mastermacher. Ja, so. Und ich glaube, es ist auch eine Illusion zu sagen, wir wählen da uns jetzt einen magischen Oberbürgermeister, eine magische Oberbürgermeisterin, die den Knoten durchschlägt. Ja, da brauchst du schon Alexander den Großen, der einfach kommt und sagt, ich gucke mir den gordischen Knoten an, ziehe mein Schwert und hack das Ding halt durch, anstatt das zu entwirren. Es funktioniert aber nicht. So funktioniert unsere Stadtgesellschaft nicht. Hier in Köln brauchst du wirklich jemand, der nicht wie Alexander diesen gordischen Knoten durchschlägt. Du kannst aber auch nicht jemanden brauchen, der einfach nur vom gordischen Knoten sagt, oh, ist aber so schwierig, jetzt machen wir nichts. Ist aber so schön, hier inneres Kölsch rausholen. und sage, nee, was schön. Sondern du brauchst genau jemanden, der sagt so, okay, wenn wir das Ding nicht durchhacken können und wenn wir es nicht nur angucken können und uns schön trinken können, dann müssen wir jetzt anfangen, strategisch ein bisschen was aufzuknüpfen. Verarbeitungspause. Ich gucke mir an und sage, ist es gut? Und dann gehen wir den nächsten Schritt. Und das ist eine andere Idee als so riesige Masterpläne, sondern wenn man so will, das sind kleine Masterpläne. Masterplänchen. Ja, passt ja auch nach Köln. Masterplänchen. So. Mein Plan für den Grüngürtel, den ich eben skizziert habe, ist ein Masterplänchen. Den kann man jederzeit abbrechen und es ist nichts Schlimmes passiert. Den kann man komplett fortsetzen und es ist super spannend. Den kann man zwischendrin mal 5 Jahre aussetzen. Den kann man auch wie den Kölner Dom 400 Jahre aussetzen, aber es passiert nichts Schlimmes. Und das ist, glaube ich, die Art, wie man rangehen muss und übrigens auch die Art, wie dieser Kölner Dom entstanden ist. Den haben irgendwelche Leute angefangen, die waren sich
über
auch,
Generationen.
Die, ja, aber die waren sich, glaube ich, auch nicht so sicher, ob das Ding mal jemand fertig baut. Die haben gesagt, jetzt machen wir unseres und dann, ja, dann soll jemand anders fertig machen. Dann haben die das 400 Jahre auch ausgehalten, das nicht fertig zu machen. Können ja auch die Opa mal 400 Jahre rumstehen lassen und gucken, was dann passiert. Vielleicht kommt ja ein Preuße und baut sie uns zu Ende oder so. Und dann kommt das Kaiserreich und macht aus einem ganz anderen Grund, baut Preußen dann den Dom fertig. So, es ist ja auch wurscht, wie das abläuft. Das Entscheidende ist, dass diese Ansätze, die langsam wachsen und gedeihen können und die auf der Wegstrecke auch eine Spannung erzeugen können, dass man die anfängt, anstatt die Hoffnung aufzubauen, irgendeinen Zaubertrick zu finden. Und Masterplan klingt mir zu sehr nach Zaubertrick.
Danke, Erik. Also ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden. Vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Podcast in einem Jahr vielleicht mal und gucken mal, was dann so passiert. Es gibt ja noch einige Geschichten in Köln. Aber ich möchte mich bedanken, dass du heute hier warst. Aber am Ende sage ich immer den Leuten, die hier sind, du hast noch einen Wunsch oder wenn du irgendetwas hättest, was du jetzt unbedingt noch sagen möchtest oder wo du sagst, das wäre jetzt toll, wenn es passieren würde. Du hast schon tolle Visionen jetzt hier gesagt, aber gibt es noch irgendwas, was du jetzt ganz kurz nochmal loswerden möchtest?
Mhm. Auch wenn ich selbst Visionen habe und ihr alle, die ihr zuhört, wahrscheinlich auch. Lass mal jetzt Pause machen.
Gut. Okay, dann machen wir jetzt beide eine Pause. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich habe es überhaupt nicht bereut, ganz im Gegenteil. Ich habe auch heute wieder eine ganze Menge gelernt und es macht einfach immer Spaß und es ist immer ganz gut, mit dir zu reden. Danke.
Freut mich. Geht mir genauso. Danke, Andreas.